gehören, aber durch deine Gnade trotzdem dürfen zu deinem ewigen Reich gehören. Und ich bitte dich, dass wir heute in diesem Text ganz besonders dürfen sehen, was das für ein grosses Geschenk ist und dass wir etwas Neues in unser Leben dürfen sprechen lassen. Amen. Es ist schön, dass wir hier so eine Lego-Stadt haben dürfen. Und die, die ein bisschen genauer hergeschaut haben, die haben vielleicht gesehen, dass gewisse Lego-Steine nicht unbedingt Lego sind, sondern es steht Blocks drauf. Also nicht original, es gehört eigentlich nicht dazu. Und doch wird die Lego-Stadt schön auch aus Lego-Steinen und Blocksteinen zu einer Stadt. Und das passt sehr gut zum heutigen Text, aus dem Bibeltext, aus dem Amos-Buch. Weil das ist ein Text, der auch für uns ganz wichtig ist. Gerade für uns, die eben Schweizer Christen sind. Oder früher hat man das Heidenchristen genannt. Und wir können sehr dankbar sein für diese Stelle. Und ganz besonders die Männer unter uns dürfen sehr dankbar sein um diese Stelle. Und wir werden noch damit befassen, warum das so ist. Es ist eine Stelle, die grundlegend wichtig ist für uns heute da in der Schweiz. Für uns heute da in diesem Gottesdienst. Und darum wollen wir jetzt gerade zusammen Amos 9, 11 bis 12 lesen. Amos 9, 11 bis 12. An jenem Tag will ich die zerfallenen Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Bevor wir uns genauer mit diesen Versen auseinandersetzen, möchte ich einfach einen kurzen Überblick über das Buch Amos geben, weil ich nehme nicht an, dass die meisten das gerade kürzlich auswendig gelernt haben und gelesen haben. Darum möchte ich einfach einen kurzen Überblick geben. Der Amos, das war ein Schafshirt und ein Maulbeerfeigenbaumzüchter gsi. Er war also ein prophetischer Leier, eigentlich ein Landwirt. Und man könnte sich jetzt fragen, ja, was will Gott schon mit dem anfangen? Was will er jetzt mit dem machen? Aber da ist wieder schön, Gott sieht nicht das Ansehen von der Person. Ihm spielt deine Herkunft keine Rolle, ihm spielt dein Hintergrund keine Rolle, ihm spielt auch deine Prägung keine Rolle. Wenn Gott dich verwenden will, dann kann er das und wird er das. Und darum, wenn wir uns Gott nicht so zur Verfügung stellen, indem wir sagen, ja, ich bin schlecht und ich kann das nicht und nimm doch jemand anders, sondern brauch du mich in deiner Schwachheit her. Ich weiß, dass ich von meinem Hintergrund das gar nicht könnte, dass ich es nicht wert bin, aber du gibst mir den Wert und darum will ich den Weg gehen, weil du mich auch ausrichtest. Der Name Amos ist dabei ganz spannend, weil das heisst Lastenträger und seine Botschaft entspricht ziemlich genau dem Namen. Weil seine Botschaft besteht hauptsächlich aus Gerichtswort, aus schweren Wort, aus lastvollen Wort. Und der Amos wirkt während der Regierung von Osia, dem König von Juda, das war ein guter König, und dem Jerobeam, der Zweite aus Israel, das war nicht so ein guter König. Und die Zeitspanne von diesen Königen ist etwa um 791 bis 740 vor Christus. Und zu dieser Zeit ist gerade das Südreich, also Israel, militärisch und wirtschaftlich immer höher gsi. Das ist aufwärts gegangen. Wirtschaftlich, militärisch, alles super, aber geistlich hat es fast nicht mehr schlechter können werden. Die Jerobeam hat die israelische Grenze gesichert, den Handel gefördert, aber mit dem auch den Götzendienst und damit auch die Abwendung von Gott. Und so ist Israel und Juda seit 170 Jahren ein Teilsreich gewesen. Und die Dynastie, die Herrschaft vom König David, hat einen grossen Riss gehabt. Wenn man die Botschaft vom Amos nochmal genauer überfliegt, dann ist spannend, dass der Amos zuerst den umliegenden Völkern predigt, zu den umliegenden Völkern redet. und langsam immer näher kommt, bis er dann am Schluss direkt zu Israel redet. Und damit hebt der Amos da ganz schön raus, dass Gott nicht nur Israel sieht, sondern die ganze Welt ist im Blick hat. Gott hat schon immer die ganze Welt im Blick gehabt. Er hat schon immer das ganze Weltgeschehen in seiner Hand gehabt. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache, die im Amos rauskommt und auch für unseren heutigen Text ganz wichtig ist, dass wir das im Hintergrund haben. Das Königreich Israel war also in Ruhe und Frieden, wirtschaftliches Hoch. Niemand hat gedacht, ja, Gericht, uns geht es doch gut. Was redest du da? Von was redest du? Doch die Botschaft vom Amos zeigt uns, dass wirtschaftlicher und militärischer Erfolg trügerisch ist. Gott wird sein Gericht ausführen. Gott wird am Ende souverän sein. Und mit dem Gericht endet jetzt auch der Abschnitt kurz vor unserem Text und ich will die Verse 8 bis 10 noch lesen, dass wir den Hintergrund haben. Siehe, die Augen Gottes des Herrn sind auf die sündige Königreich gerichtet, dass ich es vom Erdboden vertilge. Aber ich will das Haus Jakob nicht ganz und gar vertilgen, spricht der Herr. Denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen. Durchs Schwert sollen alle Sünder meines Volkes sterben, die sagen, kein Unglück wird uns erreichen, noch überfallen. Gott hebt da also raus, dass sich niemand vor dem Gericht verstecken kann. Dass Gott jeden finden wird, egal wo er ist, er wird sie sieben und es wird im Kreis Körnli untergehen. Es geht niemand zu Unrecht ins Gericht. Und er hebt auch raus, dass jeder für seine Sünde gerichtet wird. Das ist ganz bewusst da eigentlich formuliert. Aber gleichzeitig kommt da im Vers 8 auch so ein schöner Lichtblick raus. Gott wird nicht alle richten. Es gibt auch eine Rettung vor dem Gericht. Es gibt einen Überrest, der bestehen wird. Der allmächtige und allgegenwärtig Gott ist nicht nur fähig zum Richten, um den Sünder aufzufinden, sein Gericht auszuführen, sondern er ist eben auch fähig zum Retten, um seine Gnade zu erweisen, zum Wiederherstellen. Und das nicht nur Israel, sondern weltweit. Und da fängt das Licht vom Evangelium an durchzuscheinen. Es gibt Hoffnung aus dem Gericht raus. Es gibt Hoffnung, dass das Gericht dich nicht muss tangieren. Und das ist das Schöne, der Hoffnungsschimmer, den wir jetzt nachgehen wollen, wenn wir Vers 11 nochmal lesen. An jenem Tag will ich die zerfallenen Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmern wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Und wenn wir jetzt den Kontrast sehen zwischen dem letzten Vers, den ich vorgelesen habe, und dem Vers, dann könnte man sich meinen, irgendwie passt das da nicht rein. Und es gibt ganz viele liberale Theologen, die sagen, ja, das gehört nicht dazu, das ist im Nachhinein, hat das noch jemand hinzugefügt, das passt sprachlich gar nicht zusammen, aber es ist ganz bewusst und zu Recht da. Es ist ganz bewusst und zu Recht da, weil es eine Fortführung eben von dem Lichtblick ist, der vorher angedeutet ist. Wo der Amos vorher eigentlich 9 Kapitel durchgehend Gericht angekündigt hat, ist jetzt die Hoffnung da. Gott kündet da einen ganz bestimmten Tag an. Einen wichtigen Tag. Und wir müssen uns fragen, ja, was ist das denn für ein Tag? Was ist mit dem Tag gemeint? Und zuerst ist klar, dass der Tag sich nicht an die direkten Zuhörer vom Amos wendet. Es ist ein Tag, der nach dem Gericht kommt. Nach dem, was vorher verheißen ist. Zuerst wird das Gericht passieren und dann wird das angekündigt. Es geht also um etwas, was vom Amos her in ferner Zukunft liegt. Und jetzt gibt es ganz viele Diskussionen und Spekulationen, was jetzt der Tag ist. Gewisse sagen, das ist das tausendjährige Reich damit gemeint. Andere sagen, es ist die Wiederherstellung vom Staat Israel. Andere haben andere Theorien. Aber wir wollen uns heute nicht mit diesen Detailfragen auseinandersetzen, sondern wir wollen uns am Bibeltext heranwenden und schauen, was sagt der Bibeltext über sich selber und was sagt das Neue Testament über den Text. Und was lernen wir darüber über Gott? Und das ist ein ganz wichtiges Vorgehen, wenn wir mit schwierigen Texten und Stellen konfrontiert sind. Dass wir zuerst mal anschauen, was sagt der Text selber? Was sagt der Text über Gott? Und dann schauen, wie tut die ganze Bibel den Text verwenden? Und das hilft uns, dass wir eben nicht unsere eigenen Vorstellungen in den Text hineinlegen, sondern dass wir schauen, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und das Erste, was wir jetzt in diesem Text sehen, ist, dass Gott der ist, der einen Tag ankündigt. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Und da kommt Gottes Souveränität zum Vorschein. Gottes Souveränität zum Zug. Gott bestimmt, wann der Tag ist. Nicht du, nicht irgendein Politiker, nicht irgendein anderer Mensch, auch nicht Engel. Gott bestimmt, wann der Tag ist. Und was an dem Tag passiert. Gott ist dabei nicht unter Zeitdruck. Gott bestimmt ja den Tag. Und darum ist Gott nicht in Zeitdruck, weil Gott selber bestimmt, wann der Zeitpunkt da ist. Er weiß, wann der rechte Tag ist und er plant das. Und darum können wir auch in das ganze Weltgeschehen, die ganze Entwicklung in dieser Welt Gott überlassen. Weil wir wissen, dass Gott den Tag zur rechten Zeit, zum rechten Zeitpunkt definiert hat. Und er weiß, wann er das macht und darum ist er nicht in Zeitnot oder irgendwo in Stress, sondern er hat ja selber definiert, wann das so wird sein. Und darum können wir auch unser Leben und unsere Zeit ihm abgeben. Wie das Lied «Meine Zeit steht in deinen Händen» so schön sagt. Nun kann ich ruhig sein in dir. Weil wir wissen, dass unsere Zeit in der Hand von dem ist, der die Zeit geschaffen hat, der die Zeit kontrolliert, der über der Zeit steht. Und darum sollen nicht Sorgen und Ängste unseren Alltag bestimmen, sondern unser Vertrauen auf den, der über der Zeit steht. Wie oft verfallen wir und wie schnell verfallen wir, wenn wir so Gerichtsandrohungen lesen, wenn wir Amos 1 bis 9 lesen, über Trübsal und Endzeitankündigungen, in Angst und Sorge. Wie kommt das? Wie wird ich bestehen, die Zeit? Kann ich dann überhaupt noch überleben? Und in der Tat warnt der Amos sehr deutlich vor dem Tag vom Herr, vor dem Gericht. Im Amos 5, 20 lesen wir eine ganz klare Warnung. Amos 5, 20. Wird nicht der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht, Dunkelheit und nicht Glanz? Aber das ist eben nur eine Seite der Münze. In dem Text, den wir jetzt anschauen, geht eben die andere Seite zum Vorschein. Und zwar die Seite, die für das wahre Volk Gottes gilt. Denn es soll ein Tag vom Aufbau geben. Für Gottes Volk steht am Ende der Zeit nicht das Gericht, sondern Gnade und die Wiederherstellung. Und wer zu dem Volk gehört, das ist ganz wichtig. Für uns vor allem. Und wir werden das im Verlauf der Predigt noch genauer anschauen. An dem Tag, wo Gott jetzt da ankündigt, wird er die Hütte in Einzahl Davids wieder aufbauen. Aus Trümmer und Riss wird er wieder Herstellung schaffen. Aber was ist jetzt mit der Hütte Davids gemeint? Und die Hütte Davids, das ist im Hebräisch eigentlich Sukkot, auch Zelt oder auch für die Stiftshütte kann das verwendet werden. Und wir können das jetzt fragen, ja, aber zur Zeit Davids, da hat es ja gar keine Stiftshütte gegeben. Es hat ja gar keinen Tempel gegeben. Was meint man denn damit? Und mit dem ist eigentlich die Königsdynastie von David gemeint. Also die Herrschaft von David. Wenn man im 2. Samuel 7, 12 bis 13 lesen, dann verheißt Gott dort am David ein ewiges Königreich. 2. Samuel 7, 12 bis 13, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königstum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Und das Wörtli ewig ist ganz wichtig in dieser Verheißung. Es wird eine ewige Königsdynastie Davids geben. Aber das ewige Königreich hat zur Zeit Amos starke Risse bekommen. Durch die Teilung von Nord- und Südreich ist die glorreiche Königsherrschaft von David und von Salomo eigentlich schon lange nicht mehr gegeben. Später dann beim Exil auf Babylon ist die Dynastie wortwörtlich in Trümmer gelegen. Nur noch Staub gewesen. Und zur Zeit Jesus hat gar niemand mehr so recht daran gedacht, dass mal ein König David gegeben hat. Die Römer haben geherrscht, weit weg von der Linie von David. Und doch kündet Gott an, die Königsdynastie von David wieder aufzubauen. Die erbärmlichen Hütten wieder gross zu machen und seine Verheißung am David absolut zu erfüllen. Gott wird seine Verheißung erfüllen, selbst wenn alles in Trümmer liegt. Gott wird und kann wieder aufbauen. Der Mensch aus Staub gemacht hat, ist auch fähig, aus Trümmer wieder aufzubauen. Und das ist für uns etwas mega Ermutigendes, was wir auch in unsere Gemeindesituation sprechen lassen. Dass Gott fähig ist, wieder aufzubauen, wieder zu herstellen, Riss wieder zu heilen. Und die Voraussetzung ist, dass wir vertrauen, dass er das macht. Und das werden wir gerade in der Adventszeit besonders im Blick haben, dass bei Gott kein zu grosser Riss, keine zu vertrümmerte Stätte gibt, wo er nicht wieder aufrichten könnte. Ja, vielleicht ist auch dein Leben momentan eher ein Trümmerhaufen. Vielleicht meinst du, wenn du auf dein Leben schaust, da ist alles kaputt. Da gibt es keine Hoffnung mehr. Eigentlich muss ich aufgeben. Aber dann kannst auch du die Hoffnung auf Gott setzen. Gott ist fähig, dein Leben wiederherzustellen. Gott ist fähig, auch mit deinen Trümmern vom Leben etwas zu machen. Wo Gott in unserer Mitte ist, gibt es Hoffnung. Und nicht einfach nur theoretische Hoffnung. Nicht einfach nur Hoffnung, die wir als Krücke brauchen können, dass wir noch ein bisschen durchs Leben kommen. Nein, es ist lebendige Hoffnung. Hoffnung, die unser Leben verändern wird. Und auf das wollen wir vertrauen mit unserem ganzen Leben. Wie aber wird Gott jetzt die Königsdynastie von David wieder aufbauen? Wie kann das passieren, wenn wir heute auf Israel schauen, hat ja bis heute Israel keinen König. Hat Gott die Verheißung also nicht wiederherstellen können? Ist Gott gescheitert? Die Antwort finden wir, wenn wir die Weihnachtsgeschichte zusammen lesen. Und zwar die Vor-Weihnachtsgeschichte, nämlich der Engel Gabriel, der im Lukas, Evangelium 1, 32 bis 33, Geburt Jesus ankündet. Wir lesen zusammen Lukas 1, 32 bis 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Erinnert euch die Aussage an etwas? Ganz klar an die Prophezeiung im 2. Samuel 7. Der Engel sagt da, es wird einer kommen und jetzt die Königsdynastie Davids wieder antritt. Und er wird dir in Ewigkeit antreten. In der Zeit, wo das Königreich Davids in Trümmer gelegen ist, nichts mehr vorhanden war, Trümmer an der Herrschaft waren, verheißte Gabriel einen Thronnachfolger. Einer, der die Königsdynastie wieder bauen wird. Und so wird Jesus Christus da ganz klar mit dem ewigen Königreich von David verbunden. Er, der der König von Himmel und Erde ist. Und somit erfüllt Jesus Christus die Prophezeiung. Und das ist das, an das, was wir uns in der Adventszeit erinnern. Es ist einen König. Und der König wird wieder kommen, weil er schon gekommen ist an Weihnachten. Und er wird sein Reich vollständig wiederherstellen. Und damit merken wir, dass die Prophezeiung vom Amos direkt mit Jesus Christus verknüpft ist, verbunden ist und erfüllt wird. In seinem Menschwerden, in seinem Sterben, aber auch in seinem Auferstehen und am Schluss vollständig bei seiner Wiederkunft am Ende der Zeit. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, wenn wir uns mit Prophezei im Alten Testament befassen. Dass das meistens phasenweise passiert, dass das ein Prozess ist und dass mehrere Aspekte von der Erfüllung gibt. Denn Prophetie, das ist nicht ein punktuelles Werk, sondern das ist ein Generationenprojekt. Jede Generation erkennt wieder mehr, dass erfüllt wird. Und das sehen wir, wenn wir die letzten 2000 Jahre anschauen. Jede Generation sieht wieder mehr, wie viel mehr das erfüllt ist. Und die nächste Generation sieht wieder mehr, da ist nochmal mehr erfüllt worden. Und das gibt uns die Hoffnung, dass das, was jetzt schon erfüllt worden ist, eben auch die Bestätigung ist, dass am Ende alles vollständig erfüllt sein wird. Prophetie ist nicht ein punktuelles Ereignis, sondern es ist ein Generationenprojekt, weil Gott einen Weg mit seiner Gemeinde geht, mit seinem Volk geht. Und weil Gott in Raum und Zeit handelt und mit uns unterwegs ist. Jesus Christus ist nicht gekommen, um abzureissen, nicht gekommen, um den glimmernden Docht zu vernichten, sondern er ist gekommen, um aufzubauen, zum retten, um den Riss zu heilen und zu erfüllen. Und der Aufbau hat weltweite Folgen. Es hat nicht nur Folgen für Israel, für die Juden, sondern weltweit. Und das sehen wir schön im nächsten Vers, wo wir dann auch uns als Neue Testament und die Auslegung vom Neuen Testament herwenden. Ich lese Vers 12 nochmal. Sodass sich den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Jetzt wird das Ziel vom Vers 11 definiert. Das Ziel vom Aufbauen ist, dass eigentlich genau das im Vers 12 erfüllt wird. Und es ist ein Ziel, das viel mehr mit uns zu tun hat, als das wir beim ersten Lesen vielleicht meinen. Denn in der Apostelgeschichte wird der Vers ganz bewusst auf uns, auf die Heidenchristen, bezogen. Nachdem nämlich viele Heiden sich bekehrt haben unter den Missionstätigkeiten von Paulus, hat es grosse Streitereien gegeben in der Gemeinde. Ja, was ist jetzt mit denen? Müssen die sich noch zum Judentum zuerst bekehren? Müssen die Gesetz halten? Müssen die sich beschneiden lassen, dass sie jetzt wirklich dazugehören könnten? Oder braucht es das alles nicht? Und der Jakobus beendet die ganze Diskussion, indem er einfach Amos 9, 11 bis 12 zitiert. Im Apostelgeschichte 15 bis 17 kann man das nachlesen, da zitiert er die ganzen Vers. Und es ist erstaunlich, dass der Jakobus genau diese Stelle verwendet. Aber beim genaueren Hinschauen merkt man, dass das absolut Sinn macht, dass er genau diese Stelle braucht. Denn das Ziel vom Aufbau der Hütte David ist, dass alle Heidenvölker, über denen der Name Gottes ausgerufen worden ist, auch zum Volk Gottes gehören. Und das passiert, ohne dass sie zuerst zu Israel oder zu Juden werden müssen. Es ist spannend, über sie ist der Name Gottes ausgerufen, ohne dass sie zu Israel gehören. Ohne Gesetz und Beschneidung. Und das kommt im Amos schon raus. Und darum bezieht sich der Amos, der Jakobus, auf die Stelle. Und der Jakobus nimmt da eigentlich den Gedankengang, den der Petrus kurz vorher ausgeführt hat, konsequent auf und führt ihn im Licht der Bibel weiter. Denn der Petrus hat kurz ein paar Verse vorher etwas rausgehoben, dass nämlich sowohl die Juden als auch die Heiden allein aus Gnade durchs Werk von Jesus Christus errettet werden. In Apostelgeschichte 15, Vers 11 lesen wir das. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleicher Weise wie jene. Und da spricht der Petrus als Jud im Aspekt zu der Heide. Die jene sind Heide Christen gemeint. Also die Juden werden aus dem genau gleichen Grund, auf der genau gleichen Grundlage gerettet, wie die Heide Christen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie der Petrus da argumentiert und wie der Jakobus das nachher aufnimmt. Und jetzt gibt es in der Theologie viele kritische Stimmen, die sagen, ja, der Jakobus, der hat ja nur an Paulus widersprochen, der hat eigentlich doch noch Gesetzeswerk dann nie gebracht, wenn man den Jakobusbrief lesen. Aber gerade in der Apostelgeschichte kommt raus, dass auch der Jakobus allein der Rettung durch Gnade und durch den Glauben zugestimmt hat. Und warum kann jetzt der Jakobus die Stelle für seine Begründung verwenden? Warum will er da eigentlich von den Heidenvölkern gedreht ist. Und zwar eine ganz bestimmte Auswahl von diesen Heidenvölkern. Nämlich die Heidenvölker, wo der Name Gottes ausgerufen worden ist über sie. Und das Ausrufen von dem Namen Gottes ist eine ganz wichtige Sache. Das kommt in der Bibel immer wieder vor. Und es ist eigentlich ein Ausspruch, ein Anspruch nehmen und es dazugehören zu etwas. Wenn über jemandem ein Name von jemandem ausgerufen wird, dann proklamiert man damit, die gehören zu mir. Die sind unter meiner Autorität, unter meinem Anspruch. Das kommt zum Beispiel im 5. Mose 28, Vers 10, schön raus, dort lesen wir, dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Da geht es darum, dass Israels Volk Israel Gottes Volk ist. Und über sie ist der Name Gottes ausgerufen und darum gehören sie zu Gott. Darum hat Gott einen Anspruch auf sie. Und in diesem kleinen Vers sehen wir also, wie bereits 750 Jahre vor Jesus Christus das Dazugehören zum ewigen Reich Gottes auch den Heidenvölkern eröffnet worden ist, angekündigt worden ist. Und das ohne, dass sie zuerst zu Juden haben müssen werden. Auch über die Heidenvölker wird der Name Gottes ausgerufen. Und da kommt nochmal ein anderer Aspekt rein. Die Bibelkenner unter uns erinnern sich vielleicht an die Taufe, wenn sie von dem hören. Der Name Gottes, der ausgesprochen wird über uns. Wo passiert das bei uns ganz praktisch? Es passiert bei der Taufe. Matthäus 28, Vers 19 lesen wir. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Man könnte auch übersetzen, alle Heidenvölker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben wir gemerkt, wie da der Amos mitschwingt? Wie da die Prophezeiung vom Amos erfüllt wird? Wir sind und werden auf den Namen vom dreieinigen Gott tauft. Sein Name wird bildlich über uns ausgerufen bei der Taufe. Und darum ist Taufe mehr als nur einfach eine schöne Geste, sondern es ist ein öffentliches Bekennen und Proklamieren von dem Anspruch, den Gott für uns gibt. Dass wir dazugehören zum Volk Gottes. Dass der Name Gottes über uns ausgerufen ist, wie in Amos, das gezeigt wird. Und darum ist Taufe so etwas Schönes. Und wenn du vielleicht dich noch nicht taufen lassen hast, dann würde ich dich fragen, was hindert dich daran? Was hindert dich daran, das in Anspruch zu nehmen, wirklich zu proklamieren, den Namen Gottes über dich auszurufen lassen? Und das Zeigen und das Bekennen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und so die Verheißung und so genialisch in Anspruch zu nehmen, bildlich und aber auch fühlbar. Wir müssen uns nicht zuerst beschneiden lassen, sondern wir dürfen durch Gnade und das Werk Jesus direkt dazugehören, ohne Umwege Anteil haben am ewigen Königreich Gottes. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen anderen Namen, der über uns kann ausgerufen werden kann, als der Name Gottes, als der Name Jesus Christus. Und das kommt in der Apostelgeschichte 4,12 nochmal so schön unter. Und es ist in keinem anderen das Heil, Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und da kommt raus, wie die Bibel so krass miteinander verknüpft ist. Wenn der Amos mit allem wieder verknüpft ist im Neuen Testament, der Name Gottes, der über uns ausgerufen wird, ist der Name Jesus Christus. Und es gibt keinen anderen Namen, der uns irgendwie das geben könnte. Es muss der Name Jesus Christus sein. Es muss die Zugehörigkeit zu ihm sein. Ja, durch Jesus Christus wird über uns der Name Gottes ausgerufen. Durch ihn, durch seinen Namen können wir dazugehören. Und das Einzige, was dafür nötig ist, ist, dass wir glauben und ihn als wahren König in unserem Leben annehmen. Das Anerkennen, dass wir gesündigt haben, dass wir von uns das nicht können, Buße zu tun und umzukehren zu ihm, seinen Namen über uns aussprechen zu lassen. Es ist kein Einhalten von Gesetz, keine eigene Leistung, keine Beschneidung möglich, sondern allein durch Gnade Gottes können wir dazugehören. Wir dürfen zu seinem Volk gehören. Wir dürfen dazugehören, auch als Heiden Christen. Und wir müssen nicht mehr länger in der Finsternis wandeln. Und ich finde das immer wieder so schön, wie das in Petrus 2, Vers 9 rauskommt. Im 1. Petrus 2, Vers 9 sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Und zu wem spricht der Petrus in dem Brief? Er spricht zu den Heidenchristen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das heilige Volk. Ihr gehört dazu. Und es ist rein aus Gnade passiert. Ja, durch den Glauben an Jesus Christus gehören wir dazu. Das Gericht wird uns nicht mehr treffen. Und zwar ohne Beschneidung, ohne Gesetzeswerk, allein aus Gnade. Weil Jesus Christus der ist, der aufbaut. Wie Jesus Christus der ist, der die Risse heilt. Wie Jesus Christus der ist, der seine Königsherrschaft wiederherstellt. Und damit ist der Vers in der Gemeinde Jesus Christi erfüllt. Damit sehen wir, dass der Vers sich erfüllt hat und der Jakobus den zu Recht verwendet hat, dort. Wie froh können wir sein, dass wir uns nicht beschneiden lassen. Wie froh können wir sein, dass wir nicht zuerst noch zu Juden werden müssen, bevor wir dann zu Christen werden können, sondern dass durch Jesus Christus der Weg für uns offen steht. Und ich will zum Schluss noch kurz auf den letzten Teil von dem Vers eingehen. Gott ist es, der das tut. Gott ist es, der das tut. Es sind nicht die Völker, es ist nicht Israel, es ist nicht Moab, sondern es ist Gottes Werk. Und wenn man den Vers lesen, dann geht es eigentlich nur um das, was Gott macht. Und wir können uns jetzt fragen am Ende der Predigt, ja super, es war wieder eine Predigt, keine praktische Anwendung, gehe ich heim, bin wieder enttäuscht, was mache ich jetzt wieder, muss ich wieder bis nächste Woche warten. Oder man kann heimgehen, auf die Knie gehen und loben und Dank ausbrechen für das, was Jesus Christus da hat. Weil wir es selber nicht können. Wir können es nicht, aber Gott hat es da. Und das ist das Schöne, was da rauskommt. In seiner Gnade und Liebe hat er es gemacht. Und so ist auch Gott der, der sein Reich bauen will mit seiner Gemeinde. Wenn sie jetzt schon am Bauen ist, wir dürfen uns freudig ihm als Baustein zur Verfügung stellen. Ja, wir sind die Blocksteine, die mit dem Legostein zu einer Stadt werden. Und wenn man es von uns anschaut, sieht man keinen Unterschied, welches was ist. Und das ist das schöne Bild. Ja, die Legostadt, die wird nachher wieder abgebaut werden. Und wir sind sehr froh, wenn alle nachher mithelfen. Der Dani vor allem, wenn er dann nicht bis am Abend spart, da muss noch sortieren. Aber wir haben etwas viel Größeres. Das ewige Königreich Gottes wird aufgebaut werden. Und es wird am Ende der Zeit vollständig gebaut sein. Und es wird nicht mehr abgerissen werden. Und das ist das Schöne, was wir in der Adventszeit immer wieder uns darauf fokussieren. Dass Gott seine Gemeinde baut und seine Gemeinde fertig bauen wird. Und in Ewigkeit wird seine Gemeinde bestehen. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für deine unglaubliche Gnade, deine Gnade, die wir nicht fassen können, dein Werk, das wir nie ganz verstehen werden. Dass wir als Baustein in deinem ewigen Königreich eingefügt werden dürfen. Dass wir als Baustein verwendet werden, obwohl wir eigentlich überhaupt keinen Anspruch darauf haben. Wir danken dir, dass wir deinen Namen über uns ausgesprochen haben. Dass wir dazu gehören dürfen aus deiner Gnade. Ja, Herr, zeig du uns immer wieder, was das für ein geniales Geschenk ist. Was das wirklich für unser Leben bedeutet. Und lass uns immer wieder in die Dankbarkeit und Staunen kommen über deine Barmherzigkeit. Dir ist Lob und Ehre. Amen.